Das soll zunächst genügen. Vielleicht kann es sein, dass ich auch mal noch speziell zu einem Missionsvortrag hierher komme, um dann auch von der Arbeit dann ausführlicher von einem Projekt zu sprechen. Aber heute soll Gottes Wort im Mittelpunkt stehen und ich möchte uns ein paar Verse lesen aus dem Lukas-Evangelium. Es sind 6 Verse und zu jedem dieser Verse möchte ich mit Gottes Hilfe etwas sagen und das ist mein Gebet, mein Wunsch, dass für jeden, der heute hier ist oder vielleicht auch später das als Tonträger hört, dann auch etwas dabei ist, ein Segen, eine Hilfe oder vielleicht auch eine Ermahnung. Ich möchte lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 17, die Verse 1 bis 6. Das Thema soll heißen Verführung, Vergebung, Glaube. Gehören auch hier so diese drei Dinge im Text eng zusammen. Er sprach aber zu seinen Jüngern: Es ist unmöglich, dass nicht Versuchungen, Verführungen kommen. Wer aber dem, durch den sie kommen? Es wäre ihm nützlicher, wenn ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde, als dass er einem dieser Kleinen Anlass zur Sünde gäbe. Habt Acht auf euch selbst. Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht, und wenn er es bereut, so vergib ihm. Und wenn er 7-mal am Tag an dir sündigt und 7-mal zu dir umkehrt und spricht, ich bereue es, so sollst du ihm vergeben. Die Apostel sprachen zu dem Herrn: Mehre uns den Glauben. Der Herr aber sprach: Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen: Entwurzle dich und pflanze dich ins Meer. Und er würde euch gehorchen. Bis hierher der Bibeltext. Verführung, Vergebung, Glaube. Wie hängen diese drei Sachen zusammen? Das versuche ich zu erklären und auch zu jedem dieser drei Schwerpunkte uns etwas mit nach Hause zu geben. Nun zunächst der erste Gedanke. Ich lese den ersten Satz, den ersten Vers noch einmal. Er sprach zu seinen Jüngern, der Herr Jesus: Es ist unmöglich, dass nicht Versuchungen kommen, wehe aber dem, durch den sie kommen. Versuchung, das Wort ist im Griechischen, das Griechische mal nicht ganz so facettenreich wie im Deutschen. Meist ist das andersherum, dass wir im Deutschen ein Wort haben und im Griechischen gibt es da für verschiedene Facetten verschiedene Wörter. Aber wir haben es im Deutschen ein bisschen einfacher. Hier ist es andersherum. Wir reden im Deutschen von Versuchung und auch von Prüfung. Und das beides ist nicht das Gleiche. Versuchung, das ist eher das, was Satan macht, indem er uns eine Falle stellt und er sich wünscht, dass wir reintappen und als Gläubige fallen, straucheln, wie Jakobus das sagt. Gott macht es nicht so. Das ist dann die Seite der Prüfung. Wenn Gott etwas zulässt, dann hat er den Sinn in unserem Leben, unseren Glauben zu stärken und uns vorwärts zu bringen. Dass er uns näher zu sich bringen will, an sich binden will, dass wir mehr und mehr die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus und damit durch den Herrn Jesus auch mit Gott haben. Er will uns schaden, der Herr Jesus möchte uns nutzen, auch indem Versuchungen, Prüfungen kommen. Jakobus Kapitel 1, die ersten 5 Verse zeigen das deutlich, den Nutzen der Prüfung, der Versuchung. Hier ist etwas anders gemeint, hier geht es also nicht um Prüfungen, die Gott schenkt und zulässt zu unserem Nutzen im Glaubensleben, hier geht es um Verführungen. Das griechische Wort, was hier an dieser Stelle speziell steht, kann man auch gar nicht mit Prüfung übersetzen, sondern hier ist das griechische Wort Skandalon gemeint, oder das steht hier im Griechischen. Und wie wir das Wort auch im Deutschen so ähnlich verwenden, Skandal, so geht es hier wirklich ums Eingemachte. Und das ist der erste Schwerpunkt jetzt in diesem Thema. Wehe dem, der Skandale hervorruft. Hier sind die sind gemeint. Hier sind Menschen gemeint, die andere verführen, vom Glauben wegbringen. Es hilft uns, um die Bedeutung zu erfahren, wenn man auch im Neuen Testament mal andere Bibelstellen aufschlägt, wo dieses Wort ebenfalls nochmal vorkommt. Ich möchte zwei Beispiele nennen, es gibt mehrere. In der Offenbarung Kapitel 2, Vers 14 erfahren wir, dass dieser Bileam, dieser falsche Prophet, auch Skandalon, auch das Volk Israel verführen wollte und auch verführt hat, indem er dem Balak einen wahrhaft teuflischen Rat mitgab. Wir kennen das ja, Balak hat den Bileam ja gedungen, wollte ihn bezahlen dafür, dass Bileam das Volk Israel verflucht. Damit Balak mit den Moabitern, mit seinem Volk, das Volk Israel ja besiegen könnte. Aber Bileam durfte das Volk Israel nicht verfluchen, er hat es segnen müssen. Aber am Ende dieses Gespräches und dieses Zusammenseins mit diesem König Balak gibt der Bileam noch einen bösen Ratschlag mit, nämlich, dass sie das Reich verleiten sollten. Und dann würde Gott sein Volk von alleine verlassen und möglicherweise auch bestrafen und sie könnten das Volk Israel besiegen. Offenbarung 2, Vers 14, aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre Bileams festhalten, der den Balak lehrte, eine Falle vor die Söhne Israels hinzustellen. Falle, das ist das griechische Wort Skandalon hier auch verwendet. So dass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. Offenbarung. Und das hat tatsächlich funktioniert. Das Ergebnis dessen, dieses bösen Ratschlages, dieses satanischen Ratschlages, 24.000 tote Israeliten. Gott hat selbst bestrafen müssen, sein Volk, dafür, dass sie eben Unzucht trieben und auch Götzendienst betrieben haben. Das ist der Trick Satans, Menschen zu Fall zu bringen, Menschen umzubringen. Im 1. Petrusbrief finden wir das auch, ein Menschenmörder von Anfang an, sagt der Petrus. Ein weiteres Beispiel hat auch was mit Petrus zu tun, wo auch dieses Wort Skandalon drin vorkommt. Der Petrus hat ja diesen ganz wunderbaren Ausspruch sagen dürfen, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und der Jesus eigenen Ideen hervorgebracht, das hat Gott dir persönlich gezeigt. Und wenig später, der Jesus, er kündigt an, sein Leiden, sein Sterben, dass er nicht immer bei ihnen sein würde. Und jetzt durchfährt das den Petrus und er überlegt sich, wir brauchen doch den Herrn Jesus. Es ist gut, dass wir den Herrn Jesus bei uns haben. Das kann doch nicht sein, dass das anders werden muss. Dass der Jesus weggehen muss, dass der Jesus leiden, sterben muss. Nein, das will ich gut gemeint. Ich will gar nicht den Petrus irgendwie schlecht machen. Das Recht haben wir gar nicht. Und Petrus sagt, Herr Jesus, das widerfahre dir nicht. Ja, menschlich gut zu verstehen. Und vielleicht hätte ich es auch so ähnlich gesagt. Herr Jesus, bleib doch hier, das widerfahre dir nicht. Aber der Jesus tadelt den Petrus und spricht zu ihm, geh, Ärgernis, Skandalon, auch dieses Wort hier wieder. Denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Ja, Satan wollte Petrus benutzen, um den Herrn Jesus von dem richtigen und guten Weg abzubringen. Skandalon. Was kann das in unserem Leben sein? Solche Ärgernisse, solche Skandale. Wo können wir oder müssen wir Acht geben, dass das in unserem Leben, in unseren Gemeinden, Kirchgemeinden nicht passiert? Und ich hatte es schon gesagt, es geht also hier ums Eingemachte, es geht nicht um Kleinigkeiten, sondern es geht um Leugnungen des Wortes Gottes. Ich möchte es immer gerne an den vier Solas von Luther festmachen. Nicht umsonst ist ja Luther auf diese vier Dinge gekommen, allein das Wort Gottes. Nichts neben dem Wort Gottes und schon gar nicht darüber. Das Wort Gottes ist die letzte und endgültige verbindliche Wahrheit. Und das Wort Gottes ist auch für uns verbindliche Autorität. Hier erfahren wir alles, was für unser Leben im Alltäglichen, aber auch darüber hinaus verbindlich ist und wichtig ist. Die Bibel ist voll von Imperativen, also Befehlsform, wo Gottes Wort uns verbindliche Anweisungen gibt für unser Leben. Und gut ist es, wenn wir daran festhalten und sagen, wir halten an Gottes Wort fest. Und dann gibt es ja so bösartige Formulierungen, die Bibel enthält Gottes Wort, da ist auch Menschenwort dabei und wir müssen das sondieren, was ist Menschenwort, was ist Bibelwort, was ist also Gottes Wort, müssen das trennen, oh, das sind ganz böse Gedanken. Die Bibel ist von A bis Z inspiriertes Wort Gottes. Ich bin ganz fest davon überzeugt, wenn Gott durch den Heiligen Geist die Bibel heute inspirieren würde, sie würde nicht anders lauten, als wir sie jetzt in den Händen haben. Sola Scriptura, allein die Schrift, dann allein Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott, dem Vater. Und zum Vaterherzen. Und es gibt keinen anderen Weg, um Vergebung der Sünde zu erfahren, als nur über unseren Herrn Jesus Christus. Der Jesus sagt das selbst, das Wort Gottes bezeugt es, der Vater bezeugt es. Es gibt keinen Weg an dem Herrn Jesus vorbei. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Johannes 14, Vers 6. Und Apostelgeschichte, und es gibt viele Stellen, die das so deutlich bezeugen. Dann das dritte Sola, allein durch den Glauben. Wir können als Menschen eben nicht durch Werke, durch gute Taten etwas zu unserer Errettung beitragen oder gar die Errettung bewirken. Und das sehen auch heute viele Christen anders. Leider, das ist aber nicht biblisch. Viele Menschen versuchen, durch gute Taten Gott ein Stück näher zu kommen. Ich hatte erst jetzt vor einem Monat etwa ein Gespräch mit einem Mann und der hat gesagt, ja, ich möchte schon zu Gott kommen, aber ich kann doch nicht so, wie ich jetzt bin, zu Gott kommen. Ich bin so schlecht, wie ich bin. Ich muss doch erst besser werden. Nein, du wirst nicht besser werden ohne Gott. Wir werden zu unserem Schuldenberg nur Tag für Tag noch mehr obendrauf packen. Aus eigener Kraft kann man da nichts abtragen von diesem Schuldenberg. Nur der Herr Jesus Christus kann diesen Schuldenberg vergeben. Und deswegen darf man so kommen, wie man ist. Ja, man muss so kommen, wie man ist. Man kann aus eigener Kraft nicht besser werden. Allein durch Jesus Christus, allein der Glaube an den Herrn Jesus rettet. Gute Taten sollen und müssen dann aufgrund des Glaubens folgen. Glaube und Werke gehören zusammen, aber allein der Glaube rettet und aus dem rettenden Glauben heraus darf man dann auch für den Herrn Jesus gute Werke tun. Aber der Glaube allein rettet. Und das allein auf der Basis der Gnade Gottes. Das ist das vierte, sola gratia, der Glaube, sola fide, Gnade. Allein Gottes Gnade ist es, dass er uns rettet, dass er dieses Erlösungswerk erfunden hat. Und so können Menschen nichts hinzutun. Und gerade an diesen vier Solas müssen wir festhalten. Das sind die Grundlagen unseres Glaubens. Wenn an irgendeinem dieser vier Standbeine, Stuhlbeine, lasst mich so übertragen, das mal formulieren, wer daran sägt, sägt an der Basis. Und wir können an diesen Grundlagen keinerlei Kompromisse machen. Ja, dann gibt es sicherlich noch Verfälschungen, wo wir auch, und wir haben es auch in dem Glaubensbekenntnis schon so mitgesprochen, wo wir dran festhalten müssen, dass der Herr Jesus Christus von Gott gesandt ist, die Jungfraugeburt, gezeugt durch den Heiligen Geist, dass der Jesus auferstanden ist und lebt, zur Rechten Gottes sitzt und viele Dinge mehr, an denen wir festhalten müssen und die in der heutigen Zeit verfälscht werden. Wo formuliert wird, dass die Taufe rettet. Ja, die Taufe ist selbstverständlich wichtig, aber rettet die Taufe allein? Nein, es rettet der Glaube und die Taufe darf das bestätigen. Oder das Abendmahl, dass die Zugehörigkeit zu einer Kirche und das Einnehmen des Abendmahles zur Sündenvergebung nützt oder die Sündenvergebung bewirkt und dann auch im Folge dessen rettet. Ja, aber wer den rettenden Glauben nicht hat und am Abendmahl teilnimmt, der ist trotzdem verloren. Auch wenn wir die Wichtigkeit des Abendmahls nicht überbewerten können. Es ist wichtig, aber wir müssen es in der richtigen Reihenfolge setzen. Noch ein letztes, und dann müssen wir unbedingt zum nächsten Punkt auch kommen. Verkürzungen des Evangeliums. Das ist heutzutage auch ein großes Problem. Und ich höre das immer wieder, dass das Evangelium beim Menschen beginnt, ein menschliches Evangelium verkündigt wird. Ja, ich skizziere das mal in 2, 3 Sätzen. Du hast Sorgen in deinem Leben, vielleicht Krankheit, vielleicht Nöte, vielleicht Ehe, Familienprobleme, Arbeitslosigkeit, Krankheiten und alles Mögliche weiter. Du brauchst den Herrn Jesus. Und der Jesus will dich aus all diesen Problemen und Nöten herausführen und der Jesus will dir ein gutes Leben schenken. Und deswegen musst du dich bekehren, dann gibt es Sündenvergebung und dann bekommst du in deinem Leben alles, was du brauchst. Das ist sicherlich nicht alles falsch, aber so allein formuliert ist es dann doch aufgrund der Unvollständigkeit dann eine ganze Lüge. Das Evangelium, wenn wir es in Gottes Wort nachschlagen und wir haben das im Römerbrief detailliert durch den Apostel Paulus aufgeführt. Wir haben in der Apostelgeschichte viele Predigten, von Petrus mehrere von dem Apostel Paulus. Wir haben zumindest eine unvollständige Predigt von Stephanus. Und immer beginnt das Evangelium bei Gott. Nicht Gott ist das Problem, sondern das Problem haben wir Menschen, weil Gott heilig und gerecht ist. Und da beginnt unser Problem. Gott kann eben nicht die Augen zudrücken und uns durch die Hintertür in den Himmel lassen. Gott ist heilig und gerecht. Und infolgedessen haben wir als Menschen Gottes gerechten Zorn verdient. Das ist das Evangelium. Und der Herr Jesus, er ist dann der Mittler und der Weg zu Gott, habe ich schon erklärt. Und Verkürzung des Evangeliums bedeutet, die Heiligkeit Gottes zu verschweigen, unseren totalen verlorenen Zustand zu verschweigen. Damit beginnt aber das biblische Evangelium. Ärgernisse, Skandalon. Wenn wir den Galaterbrief aufschlagen, dann formuliere es mal auch so ein bisschen drastisch, da haut der Apostel Paulus mit der Faust mit aller Kraft auf den Tisch und sagt, wer das Evangelium, was ich gepredigt habe, weil ich es von dem Herrn Jesus persönlich empfangen habe durch Offenbarung, wer das Evangelium verändert, ist verflucht. Der Apostel Paulus hat über viele Sorgen und auch über viele Sünden in den Gemeinden der Gläubigen manches Verständnis, nicht Toleranz, erstmal Verständnis und dann spricht er auch viele Dinge an, die verändert werden müssen. Aber er findet trotzdem lobende Worte, sogar in der Gemeinde Korinth, wo so manches drunter und drüber ging. Aber wenn es ums Evangelium geht, da gibt's null Toleranz. Da gibt's nur ein richtiges Evangelium. Und wehe dem, Ende von Vers 1 beziehungsweise Vers 2, wehe dem, durch den solcher Verführungen ins Rollen kommen oder in die Gemeinde hineinkommen, wehe dem. Es wäre besser, er hätte nie gelebt oder besser, er würde seinem Leben ein Ende machen. Nicht, dass die Bibel Selbstmord toleriert oder gar empfiehlt, keinesfalls, aber der Jesus macht an dieser Stelle deutlich, wie schlimm das ist, wenn man sich an den Grundlagen des Evangeliums vergreift. Und da müssen wir sehr achten, auch wir alle, die wir in Verantwortung stehen und die wir auch Verantwortung haben, jeweils in unserem Bereich. Das Evangelium müssen wir festhalten. Ja, wer sind die Verführten? Am Ende von Vers 2, da Jesus redet, wer einem dieser kleinen Anlass zur Sünde gibt. Man muss hier nicht nur meinen, dass das Kinder sind, sondern es sind auch Junge im Glauben, wenn also Menschen sich für den Herrn Jesus entschieden haben, jung im Glauben stehen, sind ebenfalls hier mit eingeschlossen. Wenn Menschen noch nicht so viele Lebenserfahrungen oder Erfahrungen mit dem Herrn Jesus gemacht haben, noch nicht so weit gewachsen sind im Glauben, stehen sie eher in der Gefahr, sich auch verführen zu lassen. Und wer also so Menschen, Jungen im Glauben oder gar auch Kindern eben, ja, wer sie verführt, der wird also ein sehr schweres Urteil bekommen. Zweiter Teil, also Verführungen. Da müssen wir sehen, im privaten Umfeld, dass wir die Bibel und dass den Inhalt der Bibel auch für uns festhalten. Achtet, habt Acht auf euch selbst. Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn er es bereut, vergib ihm. Und wenn er 7-mal am Tag an dir sündigt und 7-mal zu dir umkehrt und spricht, ich bereue es, so sollst du ihm vergeben. Die erste Wortgruppe, die finde ich faszinierend. Ich fürchte, wenn ich die Bibel geschrieben hätte, ich hätte es nicht so begonnen. Aber der Herr Jesus, er sagt, achtet auf euch selbst. Also zunächst mal schaue ich auf mich, ehe ich auf die anderen innerlich auch mal mit dem Finger zeige und sage, du hast mich verletzt und du hast mir wehgetan und du hast an mir gesündigt. Schaue ich erst mal auf mich selbst. Habe ich womöglich andere auch verletzt an dem vergangenen Tag, in der vergangenen Woche? Gibt es vielleicht auch anderen, denen ich wehgetan habe? In der Familie, in der Ehe, sollte man das vielleicht an jedem Abend tun, sich gegenseitig auch Vergebung zuzusprechen, um Vergebung auch zu bitten, zu sagen, du, das und das war heute bei mir nicht in Ordnung, ach, vergib mir es doch. Und dann darf man Vergebung, Versöhnung auch erfahren. Das haben wir alle nötig. Wir sind alle Sünder, trotz dass wir bekehrt sind, wenn wir also Errettung in unserem Leben erfahren haben, sind wir trotzdem noch Sünder, begnadigte Sünder. Aber ja, wir alle straucheln oft, so wie es der Jakobus in seinem Brief ausdrückt. Und da brauchen wir Vergebung. Und da schauen wir zuerst auf uns selber. Der Heilige Geist möchte in unserem Leben das auch offenbaren und zeigen, wo sind Dinge nicht in Ordnung. Und dann darf man auf dem anderen zugehen. Und das ist nicht nur, Jesus sagt, das ist auch eine gute Gepflogenheit schon im Alten Testament. Und der Jesus erklärt das auch. Wenn also jemand ein Opfertier nach Jerusalem zum Tempel brachte, um dort das Opfertier zu schlachten, um ein Opfer Gott zu bringen, und auf dem Weg fiel ihm ein, Moment mal, da war doch was, ich habe doch da jemanden was Böses getan. Und selbst wenn das vor dem Altar war, also der alttestamentlich Gläubige, der hat das Opfertier genommen, dann wurde das an einem Horn des Altars, also als Halterung wurde das verwendet, wurde das Tier festgebunden. Und dann hat derjenige, der opfern wollte, das Tier geschächtet. Also, sind kleinere Kinder da? Nee. Also die Halsschlagader aufgeschnitten und dann das Blut wurde zur Erde fließen lassen, beziehungsweise auch aufgefangen, um es an den Altar zu sprengen. Aber wenn demjenigen das dort an der Stelle einfiel und er eigentlich schon und ihm fiel ein, ich habe gesündigt gegen meinen Nächsten, dann sollte er das Tier dort angebunden lassen und erst heimgehen. Und wenn das 100 Kilometer sind und er vielleicht erst 2 Wochen später wieder zurückkommen könnte, spielt keine Rolle. Gott möchte, dass unser zwischenmenschliches Leben, die Beziehungen, die wir hier untereinander haben, dass die in Ordnung sind. Und wir haben es in der Bibellese heute gehört. Wenn wir Zwistigkeiten untereinander haben und sagen, ich habe Gott lieb und Gott wirkt in meinem Leben, ich bin bekehrt und man lebt dauerhaft in Zwist mit vielleicht Angehörigen, dann ist man ein Lügner. Und der Apostel Johannes, der formuliert dazwischen drin keine Grauzone. Johannes sagt nicht, wenn du in Sünde lebst oder in Zwist lebst mit Verwandten oder Bekannten, dann hast du Gott nicht ganz so sehr lieb, wie es sein müsste. Nein, Johannes sagt, da bist du ein Lügner, fertig. Das ist total krass. Und das redet auch zu mir und ich muss auch da immer wieder auf mein Leben sehen und da menschlichen Beziehungen in Ordnung sind. Achte auf dich selbst, das ist ganz wichtig. Aber dann auch der zweite Teil, wenn jemand an dir sündigt, wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Da geht es zunächst mal ganz allgemein darum, wenn du jemanden sündigen siehst in der Verwandtschaft, vielleicht auch in der Gemeinde, aber es ist auch gemeint, wenn jemand an dir sündigt, das steht ja auch im Vers 4, also allgemein gehalten und auch speziell. Wenn es nun Sünde gibt, ja, wie reagieren wir da meist? Ja, wir gehen hin und reden drüber, aber nicht mit der betreffenden Person, stimmt's? Ja, da reden wir in der Familie drüber, vielleicht mit Bekannten oder mit sonst wen, der über uns über den Weg läuft. Stell dir mal vor, das und das. Ja, manchmal kann man das noch fromm bemänteln. Oh, ich habe da mein Gebetsanliegen, da kannst du mit. Ja, aber was für ein Motiv steckt da wirklich dahinter? Dass der andere mitbetet oder eigentlich, dass man es einfach weiterredet. Ich will jetzt nicht alles über einen Kamm scheren. Sicherlich ist auch in der Seelsorge das wichtig, dass man Nöte, die man hat, sich auch mal vom Herzen redet. Das darf und muss auch sein. Aber da dürfen wir uns durch den Heiligen Geist auch das Herz im Herzen zeigen lassen, welche Motivation dahinter steckt. Das Richtige ist erstmal hingehen. Und wenn das nichts bringt, unterstützt er vielleicht sogar Zeuge, möglichst auch Zeuge sein darf. Und dann irgendwann, Matthäus 18, gibt es dann auch die Form der Gemeindezucht, dass man es der ganzen Gemeinde sagen muss, wenn irgendwelche Sünde ist. In Matthäus 18 erklärt der Herr Jesus das seinen Jüngern ganz genau und der Petrus stellt eine Zwischenfrage dem Herrn Jesus und sagt, Herr Jesus, ja, habe ich verstanden, ich vergebe meinem Bruder, der an mir sündigt, aber ja, wie oft? Und Petrus hat also nicht nur die Frage, Herr Jesus, wie oft muss ich meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Der hat auch eine Idee, wie oft das sein könnte und fragt so nach, Herr Jesus, siehst du das auch so? Also bis 7-mal. Und der Textzusammenhang deutet auch in Matthäus 18 darauf hin, dass Petrus meint 7-mal pro Tag. Das ist eine Menge. Also stellen wir uns das mal bildlich vor, vielleicht so jetzt ganz konkret, mit wem leben wir auf engstem Raum zusammen? Das ist sicherlich in der Ehe so, aber auch in der Familie mit Kindern, vielleicht auch am Arbeitsplatz, wenn man also dann 8 Stunden im Büro oder irgendwo auf engem Raum mit jemand zusammen ist. So, der macht was Böses, man ärgert sich ganz sehr, aber in seinem Herzen, man vergibt das. Wenige Zeit später, also man kann da wirklich in Stunden ja rechnen, da kommt man ja recht gut hin, das Gleiche wieder. Na gut, ich muss es ja vergeben, als Christ sollen wir ja vergeben. Dann das dritte Mal, das vierte Mal, also Petrus ist schon sehr großzügig und sagt 7-mal am Tag. Herr Jesus, 7-mal am Tag? Und der Jesus sagt, nein, 7-mal reicht längst nicht. Sondern 7 mal 70 mal. Nun hat der Jesus nicht gemeint, dass wir eine Excel-Tabelle anlegen sollen und sollen alle Menschen, mit denen wir zu tun haben, und dann Strichlisten, bis dann 490 mal rausgekommen ist und dann ist es fertig. Nein, der Jesus meint grenzenlos. Und dann dieses Beispiel von diesem reichen Mann, von diesem König, der Inventur macht, seine Knechte rufen lässt und lässt sie herantreten und dann werden Schuldner festgestellt, also Mitarbeiter, die Geld veruntreut haben, und dann mussten die einen bringen, der kam nicht freiwillig, den mussten die bringen. Der schuldete 10.000 Talente, Luther übersetzt 10.000 Zentner. Also man kann aber diese Währung damals sehr gut umrechnen in Tagesarbeit, in Monatsarbeit und in Jahre. Kann man auf den Tag genau ausrechnen. Wenn man berechnet, dass ein Jude am Sabbat nicht gearbeitet hat, dann kommt man auf haargenau 200.000 Jahre Arbeit. Dieser Knecht schuldet den Wert von 200.000 Jahren Arbeit. Der Herr urteilt, ja, verkauft alles, was er hat, ihn selbst auch und seine Familie, und bezahlt da wenigstens einen Bruchteil davon. Oh nein, hab Geduld mit mir. Der Knecht fällt vor dem Herrn auf die Knie, bittet. Jetzt wissen wir auch, warum der so viel veruntreut hat. Rechnen konnte der nicht. Ich will dir alles zurückzahlen, hat er gesagt. Ja, wie denn? 200.000, wie alt wollt ihr denn werden? Aber allein schon dieses Schuldeingeständnis dieses Knechtes bewirkt, dass das Herz, und Gott ist ja damit gemeint, innerlich bewegt wird und Gott vergibt. Dieser König, dieser reiche König vergibt seinen Knecht diese unermessliche Schuld. Naja, der geht hin und dann sucht der, ja, wen sucht er denn? Einen, der ihm auch was schuldet. Der findet ihn, das heißt, wenn man jemanden findet, dann hat man vorher gesucht. 300 Denare, das sind reichlich 3 Monate Arbeit. Gut, das ist auch viel Geld. 3 Monate Lohn haben oder nicht haben, aber gemessen an dem anderen Betrag, der ist nicht vergleichbar. Aber der hat keine Geduld. Traurig und schlimm, auch das Urteil, was dann zum Ende Gott dann noch sprechen muss. Und so sollen wir vergeben, nämlich in dem Bewusstsein, Gott hat mir viel mehr vergeben, als ich meinem Nächsten vergeben soll. Ich will damit Schuld und Verletzungen, die mir getan worden sind, nicht kleinreden. Da gibt es auch traumatische Erlebnisse, Ereignisse, wo Menschen manchmal gezeichnet sind für ihr ganzes Leben. Das gibt es und ich will das nicht kleinreden. Und Vergebung heißt auch nicht Schwamm drüber, das war nicht so schlimm. Oder das Zeit heilt alle Wunden oder ich habe vielleicht auch einen großen Anteil daran. Das ist ja gerade, wenn es um Missbrauch geht, dann die Gefahr, dass die Missbrauchten sich selbst in großen Anteil an der Schuld mitgeben. Und darunter dann auch noch leiden. Nein, es gibt traumatische Umstände, da kann jemand gar nichts dafür. Da liegt die Schuld 100% und 0% verteilt. Und das ist schlimm. Und Vergebung heißt nicht, war nicht so schlimm, sondern Vergebung heißt, ich gebe mein Recht auf Rache. Und mein Recht auf Vergeltung und Wiedergutmachung, so ist es auch im Alten Testament her zu sehen. Es führt jetzt zu weit, die Bibelstellen alle zu lesen, aber ich kann das gerne im persönlichen Gespräch weitergeben. Jeder, an dem was Böses getan wurde, hat das Recht auf Rache und das Recht auf Wiedergutmachung. Vergebung heißt dieses Recht an Gott abgeben und sagen, Gott, kümmere du dich darum und führe du meinen Rechtsstreit. Ich will es nicht mehr länger als Last auf meinem Herzen mit mir herumtragen. Und dann ist das so. Gott sagt, mein ist die Rache, ich will vergelten und Gott will sich dieses dann auch annehmen. Und das ist der erste Schritt auch zum Heilungsprozess, auch in meinem Leben. Denn die Last, dass ich jemandem Schuld nachtrage, die Last hängt am Klotz an meinem Bein. Derjenige, diejenige, die das verbrochen hat, lebt fröhlich Tag aus und Tag ein in die Zeit hinein. Aber die Sorge, die ist ja an mir dran. Die begleitet mich und ist morgens manchmal als erstes wieder da. Das ist ja mein Problem, meine Last auf meinem Herzen. Vergebung heißt da auch abgeben, Vergebung heißt da auch Heilung. Grenzenlos, wie wir das im Matthäus-Evangelium uns gesagt haben, nichts nachtragen, wir sollen vergeben. Und wenn jemand so ein traumatisches Erlebnis hat, dann geht in die Seelsorge und dann darf man auch beten, Herr Jesus, hilf mir zu vergeben. Ich will vergeben, das darf auch ein Prozess sein. Dritter Teil, die Apostel, also Vers 5 und 6, die Apostel sprachen zu dem Herrn, mehre uns den Glauben. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen, entwurzle dich und pflanze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Die Jünger, sie von diesem Erleben her, ich bin schon überzeugt, dass der Jesus diese drei Dinge in einem Zusammenhang sagt. Sie sollen auf Verführungen achten. Im Bezug auf Verführungen gibt es vielleicht eben auch die Notwendigkeit der Vergebung, gibt es Sünde, die wir auch gegenseitig aneinander tun, sollen wir vergeben. Ja, was hilft uns, jemanden zu vergeben? Das ist der Glaube, die Beziehung zu Gott durch den Herrn Jesus, die ermöglicht uns das erst, dass wir vergeben. Ich bin überzeugt davon, dass jemand, der nicht in seinem Leben Vergebung erfahren hat, auch selbst nie nach dem göttlichen Sinne vergeben kann. Das eine bedingt das andere. Ja, mehre uns den Glauben. Also irgendwie stellen die Apostel fest, wir haben nicht genügend Glauben. Wir brauchen noch mehr Glauben. Herr, mehre uns den Glauben. Ja, und was macht der Jesus? Nein, der macht das nicht. Das ist, als ich mich mit diesem Wort beschäftigt habe, für mich so eindrücklich gewesen. Der Jesus, der legt ihnen nicht die Hände auf. Der Jesus, der segnet sie nicht, der sagt auch nicht jetzt mal ganz profan so Wassereimer drüber und jetzt bekommst du den Segen in Fülle oder den Glauben in Fülle ausgeschüttet über dich, weil du das ja möchtest. Dabei müsste doch der Jesus sich ganz sehr freuen, dass die Jünger sagen, mehre uns den Glauben. Wir haben das für unser Leben nötig, diesen festen Glauben an dich, an das Wort, an Gott. Warum macht der Jesus das nicht? Warum betet er nicht für sie, dass sie irgendwie diesen Glauben bekommen? Ja, die Antwort, die ist eigentlich ganz einfach. Die Jünger haben schon den Glauben. Und zwar vollständig, 100% des Glaubens. Der muss nicht erst da noch als Pflänzchen und dann immer weiter wachsen. Der ist da. Wenn Gott Dinge schenkt, dann schenkt Gott vollständig. Er ist der Geber aller guten Gaben. Und Gottes Geschenke, die sind vollkommen. Zunächst mal noch einige wenige Punkte. Zunächst mal, das ist ja nicht mein Glaube. Es ist auch nicht der Glaube der Jünger. Sie haben den sich ja nicht aus verschiedenen Komponenten zusammengebastelt und dort ein bisschen Philosophie und hier ein bisschen Religion und da ein bisschen das und dann kommt irgendein Glaube heraus. Sie haben diesen Glauben ja geschenkt bekommen durch den Herrn Jesus Christus. Und dieser Glaube ist der Glaube, den Gott gibt. Epheser 2, Vers 8 kann man das nachlesen. Es ist Gottes Gabe, es ist ein vollkommenes Geschenk. Und dieser Glaube, den Gott uns schenkt, der ist der gleiche vollständige Glaube, ja, wie zum Beispiel bei Abraham. Wir haben ja verschiedene Vorbilder in Gottes Wort. Und manchmal, vielleicht geht es euch so wie mir auch, da liest man ganz ehrfürchtig so einen Textabschnitt und denkt sich, oh, was ist das für ein Vorbild? Erreiche ich nie in meinem Leben. Wie zum Beispiel Abraham, der von Gott gesagt bekommen hat, Lech Lecha, das ist Hebräisch und heißt so viel, geh, mach dich auf den Weg. Also das Wort hat drin vom Passiven ins Aktive kommen und dann eben auch heraus aus dem, was dir bekannt ist, aus der Verwandtschaft in das Unbekannte hinein, geh, mach dich auf den Weg. Dreimal mindestens hat Abraham in seinem Leben das gehört. Zunächst in Ur in Chaldea, dann sind sie bis nach Haran gekommen. In Haran hat Gott das Gleiche nochmal gesagt, geh, mach dich auf den Weg und geh nach Kanaan, dort das ganze Land schenke ich dir. Und immer war Abraham gehorsam. Und wir wissen, dass Abraham sich allein auf Gottes Wort gestützt hat, auf die Verheißung gestützt hat. Und dann kommt es, dass Abraham gesagt bekommt, 1. Mose 22, geh, mach dich auf den Weg, lieb hast den Isaak und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort auf einem der Berge, den ich dir nennen werde, opfere ihn als Brandopfer noch zwischendrin. Was ist das für ein Glaube? Und wir erfahren das dann im Neuen Testament, dass Abraham urteilte, ja, wenn ich meinen Sohn opfern muss, ihn wirklich umbringen muss, dann muss Gott den wieder lebendig machen, weil Isaak ist der Verheißungsträger. Boah, das ist ein Glaube. Ja, aber den gleichen Glauben haben auch wir. Das möchte ich uns so als Ermunterung zurufen. Unser Glaube, den wir haben, ist nicht kleiner. Es gibt noch viele Beispiele mehr im Leben von Abraham oder auch von Petrus, der zum Beispiel, als der Jesus auf dem Wasser entgegenkam, gesagt hat, hey Jesus, wenn du das bist, dann befiehl, ja, komm. Und Petrus steigt aus dem Boot heraus auf diese tobenden Wellen. Das Wasser trägt. Warum trägt's? Weil Petrus glaubte dem Wort von dem Herrn Jesus, komm, diese einem Wort. Und auf dieses Wort, auf diese Zusage stützt Petrus seinen Glauben. Und das funktioniert nur in Anführungsstrichen. Das geht so lange, bis Petrus von dem Herrn Jesus wegsieht, auf die Umstände, auf die Schwierigkeiten, na, und dann trägt es nicht mehr. Und woher hatte Petrus diesen Glauben? Es ist ein Geschenk. Wir müssen weiterspringen. Woher haben wir diesen Glauben? Also er ist von Gott, das ist ein Geschenk. Der Heilige Geist, er ist der Initiator des Glaubens und wir haben ja als Gläubige den Heiligen Geist dauerhaft in uns wohnen. Es lohnt sich da mal das Johannesevangelium, die Kapitel 14, 15, 16 mal im Zusammenhang zu lesen. Da werden uns die Aufgaben des Heiligen Geistes auch von dem Herrn Jesus geschildert. Er ist von Gott ausgegangen. Er gibt dem Glauben die nötige Kraft. Woher hat Abraham denn diese Glaubenskraft gehabt, bereit zu sein, seinen Sohn zu opfern? durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, er verbindet uns mit dem Vater und mit dem Sohn als eine Einheit. Durch den Heiligen Geist will Gott in unserem Herzen Wohnung machen mit dem Herrn Jesus. Das sind unbeschreibliche Wahrheiten. Da werden wir wahrscheinlich auch in der Ewigkeit noch dran buchstabieren und staunen können über diese wunderbaren Tatsachen. Also erstens, es ist nicht unser Glaube, nicht mein Glaube, sondern es ist ein vollkommenes Geschenk. Zweitens, der Heilige Geist ist der Initiator und auch die Kraftquelle unseres Glaubens. Und der Glaube hat auch ein Fundament, nämlich das Fundament, das stärkste Fundament, was es gibt, nämlich das Wort Gottes. Gott hat sich in seinem Wort für uns verbindlich festgelegt und auf sein Wort dürfen wir vertrauen. Und das Wort Gottes ist es gewesen, was eben Petrus fähig, Römer 10, Vers 17, 2. Korinther 4, Vers 6, wären noch Dinge, die wir anführen könnten, die dieses verstärken oder dieses Argument bestätigen. Der Glaube hat das Fundament des Wortes Gottes. Der Glaube ist unser ganzes Leben, das wäre der vierte Punkt, und durchzieht auch das ganze Leben. Wenn man mal im Neuen Testament da durchblättert, kommt man auf viele verschiedene Aussagen. Galater 2, Vers 20, wir leben im Glauben. 2. Korintherbrief im Hebräer 11, Vers 13 erfahren wir, dass wir sogar im Glauben sterben. Und im Galaterbrief hören wir auch im Römerbrief, dass alles, was wir im Leben tun, wir aus Glauben tun sollen und andersherum, alle Dinge, die wir nicht aus Glauben tun, was wir trotz wiedergeborene Gläubige versuchen aus eigener Kraft zu machen, nicht aus der Verbindung mit Gott heraus, ist Sünde. Römer 14, Vers 23. Unser Glaube ist es, der die Welt überwunden hat. 1. Johannes 5, Vers 4, in dem Herrn Jesus. Durch den Glauben sind wir in der Lage, dem Satan zu widerstehen, der eben diese Versuchungen auch in unserem Leben bewirkt, um uns zu Fall zu bringen. 1. Petrus 5, Vers 9. Und in dem Glauben dürfen wir jetzt schon mit dem Herrn Jesus Sieger sein, sind also perfekt ausgerüstet für das Leben hier auf der Erde. Ich möchte es in 2, 3 Sätzen noch ganz kurz zusammenfassen. Versuchungen gehören in unserem Leben dazu. Aber der Jesus, er will uns mit der Versuchung auch die Kraft schenken, dass wir durch diese Versuchung gestärkt sogar hindurchkommen. Aber wehe dem, durch den diese Versuchungen Einzug halten. Das ist dramatisch und schlimm für diejenige Person. Und da müssen wir auf uns selbst achten und die wir Verantwortung haben in jeweils unseren Bereichen. Da müssen wir auch Acht geben. Ja, und dann dürfen wir auf uns selbst achten in dem Sinne, wo habe ich Baustellen in meinem Leben? Wo ist es nötig, dass ich selbst auch anderen um Vergebung bitte? Und das will der Heilige Geist auch in unserem Leben deutlich machen und uns das zeigen, wo das nötig ist. Und da, wo wir selbst Verletzungen erfahren haben, sind wir aufgerufen zu vergeben. Der Jesus möchte uns selbst auch die Kraft dazu geben, dass wir vergeben können. Vergebung heißt, nochmal, nicht Schwamm drüber, es war nicht schlimm, sondern Vergebung heißt, das Recht, was ich habe, das mir vergolten wird und wieder gut gemacht wird, dass ich das Recht an den Herrn Jesus kümmere und er abgebe und er sich darum kümmert. Und dann das Letzte, wir haben den vollständigen Glauben. Lob und Dank sei dem Herrn Jesus dafür, der uns mit allem ausrüstet, was wir für unser Leben hier auf der Erde brauchen. Ich möchte mit uns gemeinsam beten. Herr Jesus, wir danken dir ganz herzlich, dass du uns nicht hier auf dieser Erde, in diesem Leben allein gelassen hast. Du hast uns den Sachwalter geschickt, den Heiligen Geist, der in uns wohnt, uns belehrt, uns Hilfe schenkt und uns mit Gott verbindet und den Glauben in unserem Leben stark macht. Danke, Herr Jesus, dass du uns vorher schon warnst, dass es Schwierigkeiten auch in unserem Leben als Christen geben wird. Und wir kennen das alle. Wir haben alle verschiedenste Nöte und Schwierigkeiten. Danke, Herr Jesus, dass du uns damit nicht allein lässt, sondern dass du uns durchhilfst und dass du der Tröster bist. Du bist der Gott allen Trostes. und du lässt uns nicht allein. Danke auch dafür, dass du uns hilfst, Nöte in unserem Leben, Verletzungen, die wir erfahren haben, auch loszuwerden, dass sie nicht als Klotz an unserem Fuß, an unserem Bein hängen, sondern dass wir sie bei dir abladen können, dauerhaft, dass es uns nicht länger zur Not ist. Danke für die Kraft, die du uns schenkst, dass wir vergeben können, weil aus unserer menschlichen eigenen Kraft heraus können wir es sicherlich nicht. Vielen Dank, Jesus, dass du uns ausrüstest, und wir bitten sehr, dass du dieses Wort mitgehen lässt in den Alltag hinein und in unseren Herzen, in unserem Leben auch sichtbar werden lässt, dass wir so sein dürfen, nämlich gläubige Kinder an deiner guten Vaterhand. Amen.